Zukunft denken mit Michel Friedmann. Heute mit einem Zitat von Michel Friedmann. Die Angst muss beherrschbar werden.
Michel Friedmann, das jüdische Neujahr, Rosh Hashanah, steht bevor. Der Moment, um ein wenig innezuhalten. Wären wir vor einem Jahr hier gesessen, hätten wir vieles nicht erwartet, was in diesem Jahr alles geschehen ist, auch in unserer jüdischen und israelischen Welt. Wenn Sie jetzt auf diesen Rosh Hashanah blicken, was beschäftigt Sie am meisten?
Ich würde Sie gerne fragen, was Sie am meisten beschäftigt.
Am meisten beschäftigt mich im Moment diese Eruption in der Gesellschaft, sei es politischer Natur, sei es im Kontext von großen Fragen wie Umwelt, die ganzen politischen Fragen, die Wahljahre, die nächstes Jahr bevorstehen, und eine Gesellschaft, die sehr verunsichert sich wiederfindet in diesem Europa im Moment und natürlich der Welt.
Also mich beunruhigt die Barbarisierung in den Demokratien. Mich beunruhigt, dass Menschen anscheinend die Demokratie als so selbstverständlich erleben, ohne seit Jahren darüber nachzudenken, warum Demokratie sie glücklich macht, warum sie ihnen ein Leben ermöglicht mit einer hohen Lebensqualität, warum sie die Freiheit nicht täglich genießen und schätzen, warum sie sich darüber nicht bewusst sind, dass frei zu sein bedeutet, immer Entscheidungen treffen zu können und die Entscheidung, die man getroffen hat, in der Regel durchzuführen, ohne dass drei Männer mit einem Knopf im Ohr unten auf sie warten, weil aus deren Sicht und die des nicht mehr Demokraten, sondern Autokraten, ist die falsche Wahl. Mich beunruhigt es zu erleben, welch eine Selbstverständlichkeit die Menschen immer noch haben, dass es ihnen gut geht und dass sie nicht begreifen, dass, wenn es ihnen gut geht, sie darauf achten müssen, was passiert, wenn es anderen Menschen nicht gut geht, und dass auch das nicht selbstverständlich ist. Mich beunruhigt, dass die Fragen, die damit zu tun haben, dass wir eben doch für andere Menschen ebenfalls Verantwortung tragen, zum Beispiel in Schulen, und dass Kinder, die aus nicht so privilegierten Häusern kommen, und das beginnt ja schon ab 3.500, 4.000, 5.000 Franken oder Euro, dass wir darauf achten müssen, wenn wir das Wort soziale Gerechtigkeit in den Mund nehmen. Und das ist ein großer demokratischer Wert, wie endlich auch Kinder, die aus Familien kommen, die aus welchen Gründen auch immer nicht unsere Ausgangslage haben, die unsere Kinder haben, als ein politisches Hauptziel nehmen, dass die dieselben Chancen bekommen durch bessere Betreuung wie unsere Kinder. Und mich beunruhigt vor allen Dingen, dass die vielen Werte, die den Menschen ausmachen, immer mehr vergessen werden und der Hauptwert, die Haupteigenschaft darin besteht, wie viel Geld verdienst du eigentlich und wie viel Konsum kannst du dir leisten. Das lässt unsere Demokratie zerbröseln. Nicht nur die, die sie direkt angreifen, sind eine Gefahr der Demokratie, sondern die, denen es entweder gleichgültig ist, sie haben nichts dagegen, aber so richtig dafür auch nicht, und diejenigen, die sie sogar bewusst ausbeuten für ihre Interessen, ohne daran zu denken, dass sie auch etwas zurückgeben müssen. Und die Demokratie steht doch für nichts anderes als für Humanismus. Sie steht für nichts anderes als Aufklärung. Sie steht für nichts anderes als Mensch sein können. Die Würde des Menschen ist unantastbar. All dies ist doch Grundvoraussetzung für ein gutes Leben. Und dass das von immer wenigen Menschen aktiv verhandelt und umgesetzt wird und von immer mehr Menschen angegriffen wird. Und wir erleben in einigen Ländern, dass diese Haltung des Autokratischen sogar Regierungspolitik ist. Wir sehen es vor unseren Augen, wie Rechtsstaat zusammenbricht, wie Korruption stärker wird, wie Meinungs-, Pressefreiheit, Kunstfreiheit eingeschränkt wird. Und obwohl wir das alles in nächster Nähe sehen, scheint es uns nicht dazu gebracht zu haben, wach zu werden. Mit einer Ausnahme, nämlich der Staat Israel, wo auch in dieser Woche wieder eine Viertelmillion Menschen demonstriert haben. Umgesetzt auf Deutschland wären das 2,5 Millionen. Umgesetzt auf Irland wären das dann doch um die 250.000. Wo sind denn ein paar Tausend von uns, die auf die Straße gehen an einem Sonntag, an einem Donnerstag, an einem Freitag mit einem einfachen Schild um den Hals? Ich liebe die Demokratie, weil ich frei bin. Lassen Sie uns darüber reden.
Und da müssen wir natürlich über das Thema Vernunft reden. Sie argumentieren ja mit sehr viel Vernunft und dennoch können wir feststellen, dass im ablaufenden Jahr der Demokratieindex zurückgegangen ist. Also was ist denn das Problem? Die Menschen wollen die Demokratie nicht mehr?
Nein, das Problem ist, dass die Menschen auch und vorwiegend über ihre Gefühle funktionieren. Und sie haben jahrzehntelang eben das Gefühl entwickelt, wir leben in einem Schlaraffenland, alles ist ganz gut. So war es vor 10, 20, 30 Jahren. Zwei Generationen haben das auch real erlebt und haben dabei vergessen, dass wenn sie nicht jedes Mal wieder sich dann in die Debatte einbringen, wenn sie die Voraussetzungen der Demokratie, die Demokratie an sich, Frage von Verantwortung, soziale Verantwortung, Friedenspolitik, Umweltpolitik, Bildungspolitik, immer wieder nicht nur bereden, sondern auch danach handeln, dass das kaputt gehen kann. Sie haben in dieser Zeit keine Angstgefühle entwickelt und jetzt spätestens in den letzten Jahren mit Covid, mit Krieg merken sie, oh, wir haben Probleme und bekommen sehr viel Angst. Das Irrationale wird von den Populisten maximal gesteigert mit alten Antworten, die in Wirklichkeit das Unglück der Menschen sind. Die Antwort auf die Angst und ihrer Bewältigung, auf also das tief emotional Irrationale, ist aber nun mal das Rationale. Das heißt, irgendwann, und das ist jetzt nicht nur in der Zeit, fangen Menschen an zu sagen, ich kann mit dieser Angst nicht mehr leben. Was ist eine Therapie? Die einzige Therapie ist dann die konkrete Situation, die wir Furcht nennen, mit einem Handeln zu übersetzen, dass wir überhaupt wieder anfangen, den Denkapparat einzuschalten, der ja bei hoher Angst blockiert ist. Das ist diese Überlebensangst. In dem Moment, wo wir rational das Irrationale beantworten, merken wir oft, die Situation ist noch gar nicht so schlimm. Wir können Antworten entwickeln. Wir können durch Denken, Rationalität, Wissen, Argumente und Handeln das, was wir als unlösbar empfunden haben, in Lösungen transferieren, die nicht immer optimal sind, weil wir zu spät begonnen haben. Und vielerlei andere Gründe. Aber natürlich hat der Mensch, der seine Irrationalität überwunden hat, und das seit Hunderten, Tausenden, wenn nicht Millionen Jahren, nur durch das Phänomen des Rationalen. Unser Großhirn ist ja in der Evolution immer stärker geworden, immer in dieser Richtung auch kompetenter, die Angst überwinden. Das bedeutet aber Anstrengung, Arbeit, Handeln und davor sind die meisten Menschen noch zurückhaltend, weil sie das nicht mehr geübt haben. Das heißt, kaum üben sie die Angst zu überwinden, kriegen sie einen Muskelkater.
Schlaraffenland, Sie haben das Stichwort genannt. Schlaraffenland abgebrannt ist Ihr neues Buch, ist zurzeit auf den Bestsellerlisten in Deutschland zu finden. Sie breiten dort eine These aus, die europäischen Demokratien leiden auch an einer Art Realitätsverlust. Dieser Realitätsverlust kommt aber von den Menschen. Woher kommt denn der?
Also Realität wahrnehmen zu können, ist eine Illusion, wie zu sagen, der Mensch sei in der Lage, objektiv und neutral zu sein. Wir färben immer aus dem, was unser Gedächtnis, unsere Erinnerung, unsere Erfahrungen sind, die jeweilige Gegenwart und das, was Realität von uns interpretiert wird. Das heißt, wir nähern uns Realitäten aus unterschiedlichen Perspektiven. Das ist auch gar nicht so schlecht, denn das ist eine Verhandlungsmasse, in der Menschen, die in einer Streitkultur miteinander in Verantwortung sind, die eigene Perspektive nicht als die einzig wichtige und richtige nehmen. So wie eben Menschen, die uns sagen, ich kenne die Wahrheit, eigentlich zu meiden sind. Also Unsicherheit ist ein Bestandteil und Zweifel eines klugen intellektuellen Denkens, denn nur mit der Unsicherheit, die aber dann in einen Konzept eingebaut wird, wo die Sicherheits- und Unsicherheitsfragen so weit reflektiert und bedacht werden, dass wir mit einer hohen Wahrscheinlichkeit ein geringes Risiko haben, handeln können, uns dazu ermächtigen. Es geht immer nur um die Frage, dass wir das Risiko von seiner Maximalität durch Denken zurückfahren in ein minimales Risiko. Aber Sie haben ja gefragt, was ist dieses Jahr? Dieses Jahr ist nicht nur ein endgültiges und klar werdendes Zerbröckeln und Zerbröseln von Demokratie, sondern es ist auch ein Jahr des Krieges, und zwar mitten in Europa. Und damit sind wir wiederum aus dem Schlaraffenland rausgeworfen. Unsere Naivität, wie wir über Jahrzehnte gesagt haben, Krieg ist kein Mittel der Politik, ist endgültig begraben worden. Und wir müssen auch das annehmen, dass der Krieg in Europa jetzt zu einem Bestandteil der Politik geworden ist und bleiben wird. Dazu muss es Antworten geben. Und wer wie die Schweiz immer noch glaubt, dass sie neutral sein kann, damit dort dann die Verhandlungen stattfinden von den Kriegsparteien, macht sich lächerlich, lebt weiter in einem Schlaraffenland und meidet einfach die Verantwortung. Denn letztendlich müssen alle anderen Länder für den Frieden der Schweiz kämpfen. Ich halte das, was die moralische Perspektive einer solchen Politik angeht, für äußerst zweifelhaft im 21. Jahrhundert und übrigens auch im 20. schon.
Aber leider, gerade diese Argumente werden nicht gehört. Anderes wird über die Moral gestellt, sei es wirtschaftliche oder wie auch immer geartete Interessen. Und da dringt dann eben die Vernunft und der bessere Weg nicht durch.
Richtig, weil der Mensch als Heuchler und mit seiner Doppelmoral seine höchste Begabung auslebt und ausbaut.
Ihr Buch zeigt die Fragilität der Demokratie auf. Sie warnen vor Wegsehen. Sie warnen auch davor, sich nicht bewusst zu sein, wie fragil das Ganze ist. Irgendwie ist diese Demokratie, die Sie beschreiben, die gefährdet ist und wo man alles auch nachvollziehen kann, ja ein Konstrukt, das immer am Abgrund steht, wenn man nicht aufpasst.
Sie steht am Abgrund, wenn man sie nicht tagtäglich verhandelt. Und im 21. Jahrhundert spätestens sind wir gezwungen, sie zu verhandeln, weil die digitale Revolution dieselbe Wucht hat wie die industrielle Revolution. Sie verändert global und individuell unser Leben in allen Bereichen. Und auch Demokratiefragen werden neu zu stellen sein. Überlegen Sie sich doch ganz einfach, was verstanden wir noch im 20. Jahrhundert unter Intimität und Privatheit? Mindestens unsere eigenen vier Wände. Und wenn Sie sich die alten Thriller anschauen oder James Bond, was wurden da auch für Geräte entwickelt, um diese Privatheit zu überwinden? Man hatte da ganz große Antennen oder irgendwelche sonstigen Dinge, um Spionage oder aber auch die Überwachung von Menschen durchzuführen. Heute brauchen Sie doch nur Ihr Handy im Raum beim Gespräch zu lassen und den Aufnahmemodus einzuschalten. Also was ist noch Privatheit und wie werden die Menschen im 21. Jahrhundert, vor allem unsere Kinder und Jugendliche, die sich ja exhibitionieren, dann doch, weil sie es doch auch haben, ihre Privatheit leben. Aber wir haben auch mit der digitalen Welt einen ganz neuen Diskussionsort geschaffen, der momentan jedenfalls eher destruktiv ist, der mit Shitstorms, mit Beleidigungen Menschen angreift, aber auch politische Propaganda ermöglicht. Die Stärkung der rechtsextremen Parteien, also derjenigen, die die Demokratie zerstören wollen, ist genau das, was Russland und was China brauchen. Je instabiler die Demokratien, desto mächtiger sind sie. Und all das kann man nicht passiv über sich ergehen lassen, sondern muss aktiv in der Gesellschaft verhandeln und eine Aktualisierung schaffen, umso mehr als immer junge Generationen dazukommen und die Politik damit unter Druck setzen, nicht nur immer zu reden, sondern auch zu handeln. Und auch zu handeln, wenn es bedeutet, dass unter Umständen durch dieses Handeln ich abgewählt werde.
Sie sagen, die Angst muss beherrschbar werden. Viele Menschen handeln aus Angst nicht. Sie haben Angst vor gewissen Dingen. Entwicklungen ereignen sich auch in den Demokratien Europas aus Angst vor Fremden oder was auch immer. Diese Angst, die beherrschbar werden muss, da braucht sie ein Rezept. Wie funktioniert denn das?
Reden, aufklären und wissen. Und übrigens ist das nicht nur dann am Ende eine moralische Diskussion, sondern sie hat was mit den eigenen Interessen zu tun. Wir erleben in den meisten Demokratien in Europa den demografischen Wandel. Der demografische Wandel, der übrigens auch China gerade zum Schwanken bringt. Der demografische Wandel zwingt uns dazu, entweder uns zu entscheiden, dass wenn wir in unseren Krankenhäusern Ärzte oder Pflegepersonal brauchen oder bei Handwerkern keinen Anschluss unter dieser Nummer zu haben, oder uns mit, was Sie den Fremden nennen, in einer kooperativen und harmonischen, beiderseitigen Interesse befriedigende Lage einen Gesellschaftsvertrag zu schließen. Wenn wir das nicht tun, weil unsere Emotionen, unsere Abwehr, unsere Angst vor dem Fremden, aber auch unsere Bequemlichkeit, nur so zu bleiben und zu denken, wie wir sind. Denn alle Fremden dieser Welt bringen neue Gedanken. Und wenn das schon jemand aus dem Wallis ist, der nach Bern zieht, dann werden wir stecken und stehen bleiben.
Ein Thema, von dem man sich vielleicht gewünscht hätte oder erhofft hätte, dass es keines mehr sein wird in einem Buch im Jahre 2023, ist der Antisemitismus. Im Kontext des Aufkommens der AfD und ihrer Erfolge thematisieren Sie das nochmals neu und warnen auch von diesem aufkeimenden Antisemitismus. Wie ordnen Sie denn das ein in Europa?
Nichts ist neu, nichts ist überraschend, nichts ist schockierend. Alle die, die weggeschaut haben und weggehört haben, weil sie es bequem haben wollten und ihre Lebensqualität nicht beschmutzen lassen wollten durch den immer existierenden Antisemitismus, den sie teilweise auch persönlich immer wieder erlebt haben, können nicht mehr so tun, als ob, und müssen begreifen, dass, weil auch die Gesellschaft das so übersehen hat, wir mittlerweile eine Gefährdung der Demokratien haben und der Lebensqualität jüdischen Lebens. Und deswegen will ich noch mal ganz klar betonen, kein neues Phänomen, dass das Phänomen Politik verändert, bei Ihnen, Herr Blocher, schon lange, die AfD, die jedenfalls nächstes Jahr enorme Gewinne haben wird, in Hessen übrigens nächsten Monat eine Wahl, mitten in Deutschland, hohe Prosperität, 15%, kein Phänomen nur des Ostens, in Frankreich die Wahlen von Le Pen und in anderen Ländern, zeigt, dass wir ein strukturelles Problem bekommen mit jüdischem Leben und dass unsere bisher auch gültige Formeln, da gehen wir dann eben nach Israel, für viele Juden keine Option mehr sind, weil sie auch dort, falls diese Regierung weitermacht, die große Gefahr erleiden, unter einer rechtsautoritären Regierung zu sein, wo ein Innenminister ein verurteilter Terrorist ist.
Das jüdische Koordinatensystem hat sich verändert. Früher hätte man als Option Amerika oder, wie Sie es gesagt haben, Israel genannt. Inwiefern ist das eine historische Wende, in der wir uns befinden, für Sie selbst?
Wir sollten die Momentaufnahme noch nicht als eine Markierung der nächsten Jahrzehnte sehen. Wir haben gesehen, dass Trump abgewählt wurde und ein demokratischer Demokrat gewählt wurde. Wir müssen sehen, wie die nächste Wahl ist. Wir haben in Israel aber seit Jahrzehnten erlebt, wie es in diese Richtung ging, wo extrem und extrem denkende Religiöse, die diesen Staat und ihre weltliche Ordnung nicht anerkennen, in die Regierungen und in die Parteien, Parlamente immer stärker geworden sind. Wir haben durch die Siedler gemerkt, dass sowieso schon einiges an Rechtsstaatlichkeit an der Politik gescheitert ist. Wir haben gesehen, dass die Intoleranz, die Regierungen von Netanyahu betrieben haben, immer mehr gewachsen sind. Und jetzt ist es dann eben zum finalen Moment gekommen, auch weil Netanyahu sich vor einer Gerichtsverhandlung drücken will und das ganze Land dafür missbraucht und eben bewusst eine Koalition gegründet hat, in der viele Rechtsstaatsfragen mit Füßen getreten werden sollen und jeder nur noch sein partikuläres Interesse haben wird. Aber auch das kann eine Momentaufnahme sein. Nur, was das bei der Bevölkerung, sowohl in Amerika als auch in Israel, an Spaltungen, an Hass, an Intoleranz, auch in den Debattenkulturen hervorgebracht hat, dieses wird lange dauern, bis die Wunden verheilen. Aber das heißt nicht, dass sie nicht verheilen können. Also ich will deutlich sagen, ich bin nicht hilflos, Sind Sie es? Natürlich sind wir nicht hilflos. Wir können proaktiv versuchen, mehr und mehr diese Fragen auch durch eigenes Engagement zu behandeln. Das können wir in der Tat meist nur in dem Land, in dem wir leben. Aber es gibt noch keinen Grund zur Depression. Es wird aber eins geben, wenn wir uns nicht auf den Weg machen. Mein Buch heißt ja bewusst Schlaraffenland abgebrannt, Fragezeichen. Was man sagen kann, im Schlaraffenland brennt es. Und bei den vielen Menschen, die sozial überhaupt nicht in der Lage sind, überhaupt zu wissen, was ein Schlaraffenland ist, brennt es schon lange. Ob diese Brände nicht abgewehrt werden können, wissen wir noch nicht. Ob wir bereit sind, uns alle Mühe zu geben, sie zu löschen, wissen wir noch nicht. Wenn wir sie aber nicht löschen, dann wird das ganze Schlaraffenland abbrennen. Übrigens, auch das ist geschichtlich nichts Neues. Mein Gott, Römisches Reich, Athen, China, alle Kolonialmächte, dann sind wir eben bedeutungslos und mittelmäßig. Wer weiß, in 1000 Jahren wird sich das oder in 2000 Jahren oder vielleicht schon in 500 Jahren wieder ändern. Das ist Geschichte. Wenn Menschen träge, gemütlich, bequem und dekadent werden, dann gehen sie und ihre Gesellschaften nach unten.
Um diesen Bränden etwas entgegenzustellen, gibt es ja auch Lichtblicke. Gerade bei Ihnen in Frankfurt diese Woche wird 75 Jahre jüdische Gemeinde von Frankfurt gefeiert. Das ist Ihre Gemeinde, das ist Ihre Stadt. Das wäre ja etwas als Gegenbeweis, dass eben durch Engagement, durch Integration, durch erfolgreiche gesellschaftliche Engagements Positives bewirkt werden kann. Das funktioniert und in einer Stadt auch funktioniert. Sind die Juden endgültig angekommen in Deutschland, im neuen Deutschland?
Natürlich nicht. Die AfD ist im Bundesdurchschnitt 20% und in den Ländern wie Sachsen und Thüringen 30%, selbst in Hessen bei 15%. Wer kann da ankommen? Und damit meine ich nicht nur einen Juden. Wer kann sich beruhigt ins Bett legen? Und damit meine ich nicht nur einen Juden. Welcher Mensch, der gerne redet und frei reden will, kann sich beruhigt ins Bett legen? Welcher Mensch, der hofft, dass es Wahlen geben wird? Welcher Mensch, der hofft, dass er zu Gericht gehen kann, wenn der Staat oder die Verwaltung ihm einen Bescheid schicken, dem er widersprechen will? Wer kann da ruhig ins Bett gehen? Wer kann überhaupt momentan ruhig ins Bett gehen? Nein. In dieser Frankfurter Stadt gibt es eben natürlich auch Antisemiten, aber die strukturelle antisemitische Realität gibt es hier nicht, weil wir natürlich auch eine enorm internationale Stadt sind. Also über die Hälfte der Bevölkerung hat, wenn man diesen Begriff überhaupt noch nehmen will, postmigrantisch, migrantisch, migrantischen Hintergrund. Zweitens, in dieser Stadt ist eine hohe Dynamik. Alle 10 Jahre wechseln 20% der Population in dieser Stadt. Also diese Verhärtungen sind überhaupt nicht denkbar, weil es geht hier nicht nur um Antisemitismus. Es geht darum, dass man die Würde vieler Gruppen und Menschen nicht antasten soll. Alle Menschen, und in dieser Stadt gibt es eben sehr viele diverse Communities, aber ob das jüdische Leben sicher ist, besser ist, entspannender ist, das ist eine Frage, die ich mir schon vor 30 Jahren gestellt hatte, als ich die Verantwortung auch trug. Ein gelungener Mikrokosmos jüdisches Leben ist nie gelungen, solange der Makrokosmos eine Gefährdung bedeutet. Und das gilt bis heute. Und der Makrokosmos ist für jüdisches Leben schlechter geworden.
Und dieser Makrokosmos, wir haben vor einigen Wochen darüber gesprochen, hat auch dazu geführt, dass Sie gesagt haben, wenn die AfD in der Exekutive ist, dann verlassen Sie das Land. Das
ist natürlich dramatisch. Wenn die AfD in der Bundesregierung ist, verlasse ich das Land und werde viele Freunde von mir, übrigens nicht nur jüdische, anrufen, ob sie nicht mitkommen wollen. Denn was bedeutet das? Das bedeutet für einen Menschen, der frei sein zu sagen, was er sagen will, dass er abgeholt wird. Und ich, das kann ich Ihnen versprechen, kann nicht aufhören zu sagen, was ich sagen will. Und gegen die Mächtigen sowieso nicht. Also abgeholt werden? Nein, dann muss ich gehen.
Vor einem Jahr haben Sie einen Bestseller geschrieben, Fremd, ein sehr persönliches, lyrisches, literarisches Buch über Ihre eigene Geschichte. Jetzt, ein Jahr später, sprechen wir über Ihr neues Buch. Sie sind schon wieder in Rage. Der alte Friedmann ist zu erkennen, der Friedmann der 90er Jahre. Das heißt, Sie sind aufgebracht durch die Zeit.
Ich bin nicht aufgebracht. Die Zeit ist deutlich schlechter geworden. Und dadurch engagiere ich mich und aktiviere ich mich mehr denn in den letzten Jahren, mehr denn je, wo ich aber auch schon immer noch sehr wach, aktiv und auch öffentlich gewirkt habe. Aber die Besorgnis meiner Analysen kann ja nicht dazu führen, dass ich mich jetzt in Urlaub lege und den Mund nicht öffne, sondern umgekehrt. Noch einmal, man kann morgen in die Stadt gehen und ein Schild umhängen. Ich liebe die Demokratie. Man kann schreiben, man kann diskutieren, man kann anregen, man kann auch aufregen übrigens. Und ja, ich glaube, die Dramatik und die Entscheidung, wie unsere Leben, auch unsere Kinder und übrigens auch in der Schweiz in den nächsten 10 Jahren entschieden werden muss, wenn wir nicht aktiv sein werden, wird es kein besseres, sondern ein schlechteres Leben sein.
Aktiv ist auch eine Debatte zu führen. Es ist wichtig in einer Demokratie, dass man diskutiert. Die Plattformen für offene, freie Diskussionen werden irgendwie weniger. Sie werden auch weniger genutzt. Vieles wandert ab ins Internet. Wie wollen Sie denn diesen Dialog, die Diskussion, den Diskurs, die Debatte, die demokratieerhaltende Debatte fördern?
Aber ich habe doch gerade gesagt, wir sind nicht hilflos. Und das Internet ist mittlerweile auch für vieles, wo wir träge sind, eine Entschuldigung, eine Exkulpation, die ich nicht aufnehme. Mein Gott. Also es gibt das Internet, ja. Im Internet gibt es aber auch Debattenorte, die außerordentlich substanziell sind. Und dort, wo sie es nicht sind, das ist doch genauso wenig für mich determinierend, wie wenn ich höre 20% AfD. Ich muss mich nicht mit der AfD streiten, ich muss mich mit den 80% Demokraten streiten. Ich muss wieder lernen, wir müssen wieder lernen, zuzuhören. Wir müssen übrigens auch wieder lernen, dass zu sagen, ich habe eine Meinung nicht reicht, sondern dass die Meinung, wie man das von Kindern beibringt, verfestigt werden muss, indem man das Wort weil wählt und Argumente findet. Was wir uns aber angetan haben in letzter Zeit, war unsere innere Trägheit. Also wir reden in Überschriften und Unterschriften, die wir irgendwo aufgegriffen haben, in irgendeinem Online-Portal auch von qualitativen Medien gehört haben. Aber wir strengen uns nicht an, unser Wissen zu vergrößern beim Thema. Und ohne Wissen können wir nicht denken und ohne Denken können wir nicht reflektieren. Und ohne Reflexion kann ich auch nicht diskutieren. Die Diskussion ist nicht die Meinung. Was soll ich über Ihre Meinung diskutieren? Mich interessieren Ihre Argumente. Und wer die besseren, überzeugenden Argumente in einem Gespräch hat, der soll mich mit einem oder zwei Argumente, die ich nicht hatte, zum Nachdenken bringen. Und das ist doch das, worum es geht. Wenn wir diskutieren, müssen alle einen Zweifel zulassen, dass sie nicht recht haben könnten. Sie müssen aber auch anerkennen, mit wem sie reden und nicht nur sagen, du redest Quatsch. Da die meisten Menschen aber nicht sich angestrengt haben und relativ schnell konfrontiert werden mit einem Argument, das sie nicht beantworten können, schalten sie um, sagen, das ist Quatsch, entziehen sich dem Dialog und sagen nur, deine Meinung ist blöd. So geht es nicht, aber es geht auch anders und das werden wir üben müssen, lernen müssen. Und wenn wir es nicht tun, dann sage ich nochmal, dann gehen wir in die Unbedeutsamkeit oder wir gehen sogar als Gesellschaften in schwerste Zeiten. Aber wer sagt denn, dass das nicht noch möglich ist? Also, wir diskutieren, indem dass wir uns mehr anstrengen, zuhören und auch bereit sind, nicht gleich unsere Meinung ändern zu müssen. Aber ein Argument so aufzunehmen, dass er uns Zweifel antut. Und wenn wir große haben, fangen wir vielleicht auch an, unsere Meinung zu überprüfen. Das ist doch schon mal eine grandiose Geschichte.
Das ist eine grandiose Geschichte. Sie sind in dieser Debatte seit 40 Jahren oder noch länger engagiert. Wir kennen Sie aus dem öffentlichen Leben. Ist es eigentlich nicht frustrierend oder anders gesagt als Philosoph betrachtet, diese Sisyphus-Arbeit immer wieder zu intervenieren, immer wieder mit zu debattieren, immer wieder Dinge, die Sie vor 30, 40 Jahren schon umtrieben haben, auch heute wieder zu erkennen, dass sie noch nicht erreicht worden sind. Ist das nicht ermüdend und frustriert einem und sagt, was soll denn das alles?
Also erstens, was wäre die Alternative? Genauso sein wie das, was ich als lebensgefährlich beschreibe. Ich könnte mich ja auch trösten und Ihnen sagen, ich habe es vielleicht nicht zu einer Verbesserung gebracht, aber dadurch ist die Verschlechterung aufgehalten worden. Dann werden Sie sagen, aber es wird ja immer schlechter. Und dann würde ich sagen, wahrscheinlich wäre es, wenn nicht ich, sondern viele ich sich nicht engagiert hätten, noch schlechter. Keine Ahnung. Ich glaube, dass der Mensch auch im eigenen Interesse sich engagiert und sich einmischt. Und natürlich frustriert es mich. Ich meine, ich bin jetzt in der dritten oder vierten Generation dabei zu erleben, dass man immer wieder dieselben Themen neu diskutieren muss. Aber das ist doch normal. Jede neue Generation muss wieder neu diskutieren über seine Werte und über das, was das Leben ist. Und je älter sie werden, desto mehr erleben sie, dass sie frustriert sind, weil ein Großteil der älteren Generation eben nicht viel gelernt hat und die Jungen müssen sehr viel lernen. Aber solange man dabei sein darf, ist das doch auch ein Gefühl von Glück, ist das ein Gefühl von Leben und ist das ein Gefühl der Hoffnung, die oft auch dann berechtigt ist, dass Menschen, wenn sie neue Impulse bekommen, die ihre alten Haltungen irritieren, unter Umständen dann doch den Weg des Menschlichen suchen und versuchen zu gehen. Mehr sollte ein Mensch auch nicht erwarten, sonst versucht er sich größenwahnsinnig oder narzisstisch zu fühlen. Ehrlich gesagt, im Alter werde ich immer bescheidener und immer dankbarer, wenn ich wenigstens einen Menschen erreiche. Aber ein Mensch, den erreicht zu haben, mein Gott, was ist das denn für ein Glück?
Nun haben Sie allerdings doch viele Menschen erreicht, sonst wäre Ihr Buch Schlaraffenland abgebrannt mit Fragezeichen nicht auf der Bestsellerliste. Wir sprechen am Vorabend von Rosh Hashanah, wir reflektieren und schauen noch ein wenig in die Zukunft. Wenn Sie ins neue Jahr jetzt übergehen, ins neue jüdische Jahr, mit welchen positiven Gefühlen gehen Sie da voran?
Der Mensch. Es ist immer noch das Wunder des Menschen. Und dass wir zu allem fähig sind. Es gibt weder ein ganzes Leben, wo du gut oder böse, richtig oder falsch handelst. Aber wenn du richtig und gut handelst, dann ist das schon etwas Außerordentliches. Und wenn ich in meinem Leben und Sie in Ihrem im nächsten Jahr nur einmal richtig und gut gehandelt haben, mehr als im letzten, und Sie das multiplizieren mit Milliarden Menschen, die so etwas tun, dann wird das nächste Jahr besser. Bleiben wir bescheiden. Das, was wir bescheiden uns vornehmen, also einmal wenigstens, kann mehr am Ende Realität werden, als wenn wir uns die großen Versprechungen geben.
Das wäre an und für sich ein sehr schöner Schlussgedanke, aber ich möchte dennoch noch eine Schlussfrage stellen. Wenn diese Milliarden, die einmal gut handeln, eben dann
mehr und mindestens.
Oder mehr und mindestens. Aber demgegenüber steht ab und zu einfach ein Diktator, der schlecht handelt und diese Milliarden überragt.
Ja, aber wenn Sie sehen, wie das Wechselspiel in der Geschichte der Menschheit doch immer wieder die Hoffnung nach der Freiheit, den Wunsch, den Glauben nicht unterdrücken konnte. Nie. Selbst nicht in Russland oder in Ländern wie Iran oder wo auch immer die Diktatoren unterwegs sind, weiß man, dass der Mensch eigentlich danach sich sehnt, sein selbstbestimmtes Leben leben zu dürfen. Denn was wäre das Leben sonst wert gewesen? Und dieser Gedanke, dass Menschen, bei denen die Freiheit, die Selbstbestimmung so unterdrückt ist, nicht vergessen, dass das ihr Ziel ist, die einen mutiger, die anderen stiller, aber in der Hoffnung, dass sie so leben können, wie wir leben, ist für mich der Hinweis, dass das, was wir das Böse, die Diktatur, die Verbrechen nennen, eigentlich keine allumfassende Chance haben werden. Nie, solange Menschen leben. Denn das ist das Wunder des Menschen, dass er bei allem Opportunismus, bei aller Anpassungswilligkeit eher darunter leidet, dass er sich dabei verliert, als das Glück, das er empfindet, wenn er als Mensch authentisch leben darf.
Michel Friedmann, vielen Dank für das Gespräch und Shana Tova.
Shana Tova, geht gut.
Zukunft denken mit Michel Friedmann. Ein Podcast des jüdischen Wochenmagazins Tachles.